Kapitel 17. Italien würde bleiben. Hätte er die Bilder in seinem Kopf in Sprache zu übersetzen vermocht, hätte er auf die Schreibmaschine mit ihren zwei klemmenden Tasten gar nicht schnell genug einhämmern können. Neapel, vom Vulkan ausgespuckt, mondsichelförmig. Die Sirene Parthenope, die sich ins Meer stürzte, weil ihr Gesang bei dem kaltherzigen Odysseus auf taube Ohren gestoßen war, lag vor der Stadt begraben, und seither hatten Scharen von Sängern und Dichtern lieber hier sterben, als anderswo leben wollen. In der Frühe, als das Morgenlicht der Dächer der Stadt zu einem Tanz aus blendendem Glitzern erweckte, glaubte Michael, den Chor ihrer Stimmen zu hören. Apulien. So karg, wie man sich die Oberfläche des Mondes vorstellte, der Boden zu beiden Seiten der Gleise hart gebrannt, an seiner Trockenheit zerspringend, die Landschaft eine Steppe, ein Meer aus dürrem Gras. Dazwischen Bäume, nahezu völlig entlaubte, kahle Gespenster, doch an ihren Zweigen zum Platzen pralle vor Reife leuchtende Zitronen. In dem Dorf, in dem sie für zwei Tage unterkamen, auf dem Verkaufskarren einer Bäuerin, fand er solche Zitronen, die groß wie Kindsköpfe waren, und nach dem ersehnten nächtlichen Regen auch Pilze, flach und schwammig und irgendwie lebendig wie frisch gefangenes Meeresgetier. Solange er sich erinnern konnte, hat es ihm nie etwas ausgemacht, am Essen zu sparen. In Italien aber lernte er, dass der Umgang mit Speisen ein Zeremoniell war, eine Form der Kunst, der man ohne Wenn und Aber zu huldigen hatte. Er aß Erdbeeren, winzig und süß wie Zuckerperlen, zerdrückte die Zartheit von Fleisch mit der Zungenspitze und glaubte, er müsse allein von der Farbenpalette der Weine betrunken werden. Sizilien. In Palermo, auf dem Platz vor dem königlichen Palast, versammelten sich im Nachmittagslicht, das wie Honig vom Himmel tropfte, Passanten, die von der Arbeit, vom Einkauf, vom Herumtreiben kamen und bildeten Kreise um ein paar Männer, die wie auf unsichtbaren Podien standen. Die Männer blähten ihre Brustkörbe und rissen die Münder weit auf, um der wartenden Menge etwas zu erzählen. Cantastorie, Singgeschichten. Dabei sangen die Cantastorie nur selten. Die meiste Zeit skandierten sie ihre Sätze rhythmisch und präzise, als trügen sie jambische Dichtungen der Antike vor und zerteilten dabei mit den Hieben eines Holzschwerts die flimmernde Luft. In diesem Takt, mit ihren weithin tragenden Stimmen, erzählten sie die jahrhundertealten Epen, die Heldengeschichten des Südens, von der Prinzessin Angelika aus dem fernen China, die den Kaisersohn Orlando um den Verstand brachte und zum Rasenden machte, und von Rinaldo, dem Kreuzritter, der einer sarazenischen Zauberin, der berückenden Armida, das Herz brach. Vor der Abreise aus München hatte sich Michael rasch ein paar Brocken Italienisch angeeignet und mit jedem Tag, den er nun mit der Sprache lebte, ein wenig dazugelernt. Er liebte es. Eine Sprache zu lernen war, als zöge man täglich ein kleines Stück Vorhang beiseite und fände dahinter doch immer mehr Geheimnisse. Zudem verblüffte es ihn, wie sehr sich die italienische Sprache in ihrem Wesen von seiner eigenen unterschied. Deutsch war ein schwer beladenes Gespann, das der Kutscher mit Mühe antreiben und dabei darauf achten musste, es mit straffen Zügeln in die richtige Richtung zu lenken. Italienisch hingegen war ein Zauberteppich, der den, der einmal darauf saß, davontrug, ohne zu wissen, geschweige denn Einfluss darauf nehmen zu lassen, wohin die Reise ging. Fasziniert begriff er, dass kein noch so feinfühliger Übersetzer einen Text von einer Sprache in eine andere übertragen konnte, ohne dass der Text sich verwandelte, ohne dass eine andere Geschichte für andere Menschen entstand. Nur zu gern hätte er so etwas bei einem seiner eigenen Texte erlebt. Wie aber konnte er sich einbilden, ein Text von ihm werde je in eine fremde Sprache übersetzt werden, wenn er kaum einen in der eigenen zustande brachte?